Danke euch von Herzen. Ist das wieder so ein Piepmikrofon wie das letzte Mal? So, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch von ganzem Herzen. Freue mich, dass ich wieder da sein darf. Und soll erstmal ganz herzliche Grüße von, du hast das schön gesagt, von der Schwestergemeinde sagen. Ich kann auch das andere Mikrofon nehmen. Soll ich das nehmen? Dann kann ich hier so rein sprechen. Ja, das ist okay so. Hört sich besser an, ne? Ja, ich möchte mit euch heute Gedanken machen zum Thema Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und ich lese dazu einen Text aus 1. Kapitel 3, die Verse. Bis 24. Okay. Also wenn jemand aufschlagen möchte, mitlesen möchte, darf er es gerne tun. Und da heißt es, meine Brille angezogen. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht nur ausstrecke seine Hand und breche von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Lieber Herr, da haben wir schon eine ganz spannende Geschichte. Und so ein bisschen haben wir gerade eben auch schon gehört in der Schriftlesung. Danke, dass du zu uns heute Morgen reden möchtest. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst, dass ich die Dinge rede, die ich reden soll, dass wir hören können. Hab du Lob und Dank für deine Gegenwart. Ich freue mich, dass wir hier Gottesdienst feiern. Freue mich über die Zeugnisse, die wir gehört haben. Danke, dass du ganz sichtbar hier unter uns bist. Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, Adam und Eva sind bockig. So stelle ich mir das vor. So wie so ein Kind, das den Rücken zudreht, sieht nicht schön aus, oder? Obwohl es heißt ja immer, ein schöner Rücken kann auch entzücken, aber Adam und Eva sind bockig, sie wenden sich von der Fülle ab, die Gott ihnen anbietet. Sie zeigen diesem Leben der Fülle einfach die nackte Schulter. Sie essen weder von den Früchten der Bäume noch vom Baum des Lebens. Sie sehen nur auf das, was Gott ihnen vorenthält. Und da hinten steht er. Da hinten steht er, dieser Baum. Ja, ihr könnt euch umdrehen, genau. Ja, so verlockend im Garten, inmitten aller anderen Bäume, da prangt der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber sagte Gott nicht, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst? Was ist denn eigentlich Sterben? Keine Ahnung, was Sterben ist. Also Adam und Eva hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Sterben. 1. Mose 3, 4 bis 5, da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, am Tage, da ihr davon esst, werden euch eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gott ist doch gemein, oder? Adam und Eva sitzen schmollend im Sandkasten ihrer kindischen Frustration. Glaubt er etwa, wir sind unfähig, dass wir selbstbestimmt die Geschicke unseres Lebens in die Hand nehmen? Was nützen uns denn die dummen Früchte der anderen Bäume? Damit will er uns doch nur ruhig und gefügig machen. Was nützt dieser Baum des Lebens, wenn er uns die Macht des Wissens vorenthält, nicht? Ist doch spannend, ne? So, Wissen ist Macht. Hat die Schlange nicht gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Liebe Gemeinde, wie schnell verwandelt sich Vertrauen in Misstrauen? Spannend, ne? Wie schnell das gehen kann, so dieses Gefühl des Vertrauens und plötzlich ist Misstrauen da. Ein einziger dummer Gedanke ist Dünger genug für einen Haufen Mist. Ein einziger dummer Gedanke ist Dünger genug für einen Haufen Mist. Dieser wunderschöne Garten, dieser Ort des Lebens verwandelt sich in den Augen von Adam und Eva in eine kalkulierte Maßnahme zur Unterdrückung seiner Bewohner. Und plötzlich ist Gottes Raum zum Leben doch nichts anderes als ein goldener Käfig. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen Bescheid wissen. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen unsere eigenen Früchte ernten. Und so geschieht, was eben geschehen ist. Und das Unheil nimmt ihren Lauf. Die Macht der Sünde dringt in das Herz der Menschheit und setzt sich tief, tief fest im Herzen. Anstatt von der erlaubten Frucht des Lebens zu nehmen, greifen Adam und Eva in der Folge dieser satanischen Versuchungsattacke nach der verbotenen Frucht der Erkenntnis. Warum das erste Menschenpaar nicht vom Baum des Lebens essen wollte. Könnt ihr es verstehen? War dann dieser Baum so unattraktiv, so unscheinbar, also wahrscheinlich kein Baum mit Glitzer und die Früchte hatten wahrscheinlich auch ganz unscheinbare Pastellfarben. Ja, der Baum der Erkenntnis, der muss geleuchtet haben wie ein Weihnachtsbaum. Der muss wahnsinnig attraktiv gewesen sein. Oder machte der Baum der Erkenntnis Adam und Eva einfach nur blind für das Leben? Wie dem auch sei, seit dem Sündenfall, dem Ungehorsam gegenüber dem göttlichen Wort des Lebens, fristen Menschen ihr Leben mit Berechnung, mit Taktik und Erfolgsdruck. Das ist die Frucht, das ist die Ernte eines selbstbestimmten Lebens. Die Frucht vom Baum des Lebens wird dabei völlig verachtet. Wir wissen, dass Jesus uns das Leben schenkt. Ist es nicht so? Wir wissen, dass er uns das wirkliche Leben schenkt. Aber dieses Leben wird auch von unendlich vielen Menschen verachtet. Wie schön ist es dann, wenn der Rolf erzählen kann, dass da ein Mensch zum Glauben kommt. Ja, wie geht einem da das Herz auf, wenn wir merken, das ist doch viel, viel mehr als nur das, was wir hören. Wir dürfen erleben, dass Menschen neu geboren werden. Ganz wunderbar. Wer jedoch nur vom Baum der Erkenntnis und der Macht futtert, der wird irgendwann an den Früchten des Neides unter Kontrolle ersticken. Also es gibt übrigens keinen schlimmeren Tod als der Erstickungstod. Ne? Also wenn man erstickt, wenn man keine Luft mehr bekommt. Eine von Neid zerfressene Seele hat es verlernt, sich wirklich zu freuen. Zu sauer stoßen die inneren Säfte der Unzufriedenheit und des Nichtfriedens auf. Oh, habt ihr schon mal Sodbrennen gehabt? Boah, das bahnt sich so seinen Weg nach oben, ne? Und so ist es auch mit der Unzufriedenheit. Die Früchte vom Baum der Erkenntnis liegen auch vielen Christen schwer im Magen. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, er weiß, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Er trieb den Menschen hinaus, ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubi mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Marc Chagall hat mal ein schönes Bild gemalt. Kennt ihr dieses Bild von Marc Chagall, die Vertreibung aus dem Paradies? Sehr, sehr eindrücklich, wie da die Cherubim, diese Engel vor der Tür stehen und die Tür, das Tor bewachen. Und im ersten Moment, liebe Geschwister, scheint auch wirklich alles vorbei zu sein. Die Tür zum Paradies ist zu und sie wird von den Cherubim, den Engeln Gottes, bewacht an ihren Schwertern. Da kann sich keiner vorbeimogeln. Das müssen schon ganz gewaltige Schwerter gewesen sein. Die Cherubim bewachen die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes. Das ist ihre Aufgabe. Adam und Eva müssen also jetzt ihr Leben außerhalb des Paradieses fristen. Da hilft auch kein Klagen, da hilft auch kein Betteln, da hilft auch kein Bitten. Durch ihren Ungehorsam haben sie sich alles verspielt. Alles vorbei. Stell dich mal vor, es gibt so eine Situation, in der du bist ganz genau, es gibt keine Chance mehr. Es ist alles vorbei. Ihr Leben ist hart geworden, ihr Leben ist entbehrungsreich geworden, das Sterben ist in ihrem Leben eingezogen, der Tod als Folge der Sünde, weil der Weg des Segens verlassen wurde. Und jetzt hat die Menschheit keine Zukunft. Jetzt könnte ich ja mit der Predigt aufhören, aber Gott sei Dank geht die Geschichte ja weiter, werden wir nachher noch sehen. Aber Adam und Eva, sie stehen vor der Tür. In dem Augenblick ihres Ungehorsams drang Angst und Misstrauen in ihr Herz. Gerade eben hat das der Rolf vorgelesen. Adam und Eva verstecken sich in den Büschen. Da sind sie. Vorbei die Zeit der fröhlichen und ausgelassenen Spaziergänge mit Gott im Garten Eden, vorbei die Zeit des unbeschwerten Lachens. Adam und Eva verstecken sich, Angst vor Ablehnung hat sich breit gemacht, Angst vor Entdeckung und Bestrafung. Diese innere Sicherheit ist der abgrundtiefen Unsicherheit gewichen. Wer wird mich jetzt als Mensch dann noch wertschätzen? Wer wird mich dann bestätigen, nachdem wir uns gegen Gott gewandt haben? In 1. Mose 3, Vers 16b lesen wir, und zur Frau sprach Gott der Herr, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Wisst ihr, dass diese Aussage die ganze Tragik der Menschheitsgeschichte beschreibt? Die Frau, also Eva, die Mutter allen Lebens, die Frau sucht ihre Anerkennung, ihre Wertschätzung, die sie eigentlich bei Gott finden sollte, nun bei ihrem Mann. Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Viele Frauen suchen bei ihren Männern das, was Gott ihnen ursprünglich in Fülle geben wollte, nämlich Beachtung, Wertschätzung und Sicherheit. Wo das nicht gelingt, wo das nicht der Fall ist, da geschieht nicht selten eine Art von Manipulation. Tränen oder andere Dinge sollen das Herz der Männer erweichen. Die Männer wiederum, und das ist das Fatale, reagieren auf solche Versuche der Nähe oft mit Distanz, Ablehnung und Gewalt. Er aber soll dein Herr, dein Herrscher sein. Dein Partner soll Erwartungen und Sehnsüchte und Wünsche erfüllen, die nur Gott erfüllen kann. Und liebe Geschwister, jede Eheberatung hat mit diesem Dilemma zu tun. Jede Eheberatung hat mit diesem Dilemma zu tun, dass voneinander erwartet wird, dass der andere meine Bedürfnisse erfüllt. Die Tragik in dem Ganzen zeigt sich auch schon darin, dass Adam und Eva sich plötzlich voreinander schämten. Das Ding mit dem Feigenblatt. Kommen wir später noch genauer dazu. Aber zunächst mal Nacktheit, das heißt Wahrhaftigkeit, macht ja einen Menschen verletzlich. Als die Sünde in die Beziehung zwischen Menschen trat, da ging das Vertrauen verloren. Viele Menschen haben Angst vor ihrem Partner. Sie haben Angst davor, dass zum Beispiel ein offenes Wort oder eine Gefühlsregung eine Verletzung nach sich zieht. Ich kenne so viele Paare in den Gespräche, die ich mit Paaren führe, wo keiner sich mehr traut, offen mit dem anderen zu reden. Übrigens ist Misstrauen und Feindschaft auch ein Zeichen von Religion, ein Zeichen von Religiosität. Gräben statt Brücken, Hass statt Nächstenliebe. Das Schlimme für Adam und Eva ist Folgendes: Die Tür zum Garten Eden hat von außen keinen Griff. Ist ja schon irgendwie doof, ne? Von außen keinen Griff. Der Zugang zur Tür ist versperrt und da stehen diese Cherubim, diese gewaltigen Engel mit diesen blitzenden Schwertern. Sie bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Und die Frage dahinter lautet: Ist das nun Strafe oder Bewahrung? Ist das nun Strafe oder Bewahrung? Ist Gott sauer und muss deshalb Vergeltung üben? Aber warum sollte Gott etwas verschenken, wenn es lediglich auf Verachtung trifft? Ist doch auch eine spannende Frage. Warum sollte Gott uns denn segnen, wenn wir seinen Segen, ich weiß, für selbstverständlich erachten oder vielleicht gar nicht mal so wahrnehmen? Da gibt es ein tolles Wort, was Jesus gesagt hat. Was soll man mit Perlen nicht tun? Die Säue werfen, ne? Also, wir sind Menschen, Gott sei Dank, aber ich finde diesen Gedanken ganz spannend, auch wenn wir in unser Leben hineindenken und fragen, warum passiert denn so wenig, dann steht dahinter die Frage, wieso sollte Gott dann mich reich segnen, wenn ich es doch nicht beachte? Und ganz viel von Gottes Segen nehmen wir so gut wie gar nicht wahr. Ich finde das auch sehr spannend. Also Strafe oder Bewahrung? Doch sollten Adam und Eva nun im Zustand der Sünde, im Zustand der Verlorenheit, von der Frucht des Lebens greifen, um dann so in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein? Wisst ihr, was das wäre? Das wäre die Hölle. Das wäre die Hölle. Stellt euch das vor. Sollten Adam und Eva im Zustand der Verlorenheit, weil sie in Sünde leben, jetzt von der Frucht des Lebens greifen, um dann ewig getrennt von Gott zu leben. Das wäre die Hölle. Und wie hätte ihre Sünde auch gesühnt werden können? Welches Opfer hätte für diese Sünde zur Verfügung gestanden? Nur das Blut eines reinen Opfers kann von Sünde reinigen. Und liebe Gemeinde, der Garten Eden war kein Ort, um Blut zu vergießen. Der Garten Eden war kein Ort, um Blut zu vergießen. Wozu auch? Dafür hatte Gott ihn doch gar nicht gedacht. Der Tod hatte bis zum Zeitpunkt der Sünde des ersten Menschenpaares doch gar keine Macht über die Schöpfung. Das war ein wunderbarer Ort, ein wunderbares Ort. Und so scheint die Geschichte mit den Menschen tatsächlich ein vorzeitiges Ende zu nehmen. Dass es nicht so gekommen ist, ist Gnade. Dieses wunderbare Wort, ne? Gnade. Ich bin begnadigt in Christus. Dass es dazu gekommen ist, ist ein Gnadenakt Gottes. Ansonsten säßen du und ich heute nicht hier, ansonsten gäbe es keine Menschheit. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und deshalb möchte ich mit euch das Handeln Gottes an Adam und Eva unmittelbar nach dem Sündenfall sein Erbarmen deutlich machen. Und zwar mit drei kleinen Gedanken. Der erste Gedanke, die Bewahrung Gottes. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da wies Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Adam und Eva werden also dazu verurteilt, außerhalb des Paradieses zu leben. Hier ist für uns das Gericht Gottes am deutlichsten spürbar. Diese menschliche Katastrophe hat Folgen, so wie alle Entscheidungen in sich immer auch Konsequenzen beinhalten. Ist doch so. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen etwas. Und deswegen haben viele Menschen Probleme mit Entscheidungen, weil sie es nicht wollen. Aber wir werden immer wieder aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Adam und Eva dürfen nicht vom Baum des Lebens essen. Sie werden also vom ewigen Leben abgeschnitten. Sie werden aus dem Garten Eden ausgewiesen. Und an dem Punkt geschieht etwas Interessantes. Da sind wir nämlich Menschen ausgesprochen seltsam. Da werden von uns Dinge verachtet und gering geschätzt. Und wenn sie uns dann genommen werden, dann beginnt das große Jammern. Das finde ich doch verrückt, ja? So viele Dinge werden so für selbstverständlich erachtet und so muss das auch sein und wir haben das Recht auf Reha oder sonstige medizinische Versorgung. Aber wenn uns mal was genommen wird, was wir für selbstverständlich erachten, dann beginnt das große Jammern. So ist das auch mit diesen gottlos selbstbestimmten Entscheidungen in unserem Leben. Nach dem Genuss der verdorbenen Frucht erwachen viele aus dem Versuchungskoma und schlagen die Hände über den Kopf, was habe ich nur getan? Ja, das ist schon was zum Haare raufen. Ne? Also wenn ich jetzt viele Haare hätte, könnte ich ja meine Haare auch raufen. Also, ne? Ob man deswegen jetzt seine Haare verliert, weiß ich nicht. Aber nun stellt euch mal vor, liebe Gemeinde, es gäbe keine Möglichkeit zur Vergebung. Stellt euch das nur mal vor. Daher möchte ich mit euch ergründen, ob in der Vertreibung aus dem Paradies wirklich nur ein Gerichtshandeln Gottes beschrieben wird. Es ist richtig, dass Adam und Eva die Folgen ihres Ungehorsams tragen müssen. Sie werden von nun an sterbliche Menschen sein. Wie lange soll ein Mensch leben dürfen auf dieser Erde? Was hat Gott dem Menschen gesetzt? 120, ne? Tatsächlich das biologisch höchstmögliche Alter eines Menschen, das steht schon in der Bibel in 1. Mose 8. Ne? 120, ich will die Lebenszeit des Menschen auf 120 begrenzen. Der Tod als Folge der Sünde ist also in das zukünftige Menschengeschlecht eingezogen, doch dieses Gerichtshandeln Gottes beinhaltet eben auch eine große Bewahrung. Und das ist mir heute Morgen ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott will nicht, dass Adam und Eva in diesem Zustand der Sünde ewig leben müssen. Stellt euch das vor, ewig lebe ich mit einem schlechten Gewissen, ewig lebe ich mit dem Gefühl des Verlorenseins, der inneren Ohnmacht. Stellt euch das nur mal vor. Das würde doch nur den menschlichen Todeszustand, sprich den geistlichen Tod des Menschen, in der Feindschaft mit Gott verewigen. Nie Gemeinschaft mit Gott, immer nur Feindschaft. Und das für alle Ewigkeit, weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Punkt. Deswegen und nur deswegen, weil Gott diese ewige Trennung zu seiner Menschheit nicht haben will, deshalb dürfen Adam und Eva in ihrem Zustand der Sünde nicht vom Baum des Lebens essen. Ich liebe doch meine Menschen. Sag Gott, ich liebe doch meine Menschen, ich liebe auch diese bockigen Menschen, die sich gegenseitig im Sandkasten mit ihren Schaufeln beschmeißen und Sand hin und her werfen. Ich liebe doch meine Schöpfung. Die Bibel, ich sagte es schon, erzählt übrigens nirgendwo, dass die beiden jemals vor dem Sündenfall von der Frucht des ewigen Lebens gegessen haben. Ich verstehe es nicht. Also, vielleicht war es wirklich so langweilig, dieser Baum. Vielleicht sahen die beiden auch gar keine Notwendigkeit darin. Ich weiß es nicht. Gott aber ist immer ein Gott der Gemeinschaft. Er will mit uns Gemeinschaft. Er will mit Adam und Eva Gemeinschaft. Aber dazu wird Versöhnung gebraucht. Und Versöhnung kann nur durch das Blut eines reinen Opfertieres geschehen. Jesus Christus, dieses einmalige, wunderbare Opfer für die ganze Menschheit. Für dich und für mich. Da komme ich gleich noch drauf. Aber halten wir zunächst mal fest, Gottes Gerichtshandeln an Adam und Eva ist zugleich auch ein Akt der Bewahrung. Gott ist treu, wenn wir untreu sind. Dann geht die Geschichte ja weiter, ne? So, jetzt werden die beiden ja aus dem Paradies vertrieben. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden Blitz und Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Also Adam und Eva werden aus dem Garten hinausgetrieben. Was spüren wir darin, in diesem Wort hinausgetrieben? Sie wären nicht freiwillig gegangen. Ja? Sie wären nicht freiwillig gegangen. Wer würde schon freiwillig einen Ort des Lebens verlassen, besonders dann, wenn er die Tragweite des Todes plötzlich erkannt hat? Ach du meine Güte, ja. Am Eingang zum Paradies, da stehen diese Cherubim mit ihren Schwertern und das müssen schon imposante Engel gewesen sein. Weiß ja nicht, wer von euch schon mal eine Engelerscheinung hatte, aber mit diesen kleinen Puten hat das jetzt überhaupt nichts zu tun. Wenn Gott oder wenn Gottes Engel erscheinen, dann hat das schon ganz viel von Macht und Autorität. Dass die jetzt da stehen, diese beiden Engel, sagt ja auch zwei Dinge. Es ist immer toll, dass die Bibel so viel erzählt. Zum einen stehen ja die beiden Engel da. Warum? Weil wir Menschen versuchbar sind. Ja? Du kannst dreimal sagen, das mache ich nie wieder. Drei Tage später kommt schon wieder so ein Gedanke, oh ja, eigentlich könnte ich, ja, die Schokolade schmeckt so gut. Weiß ja nicht, wer gerade von euch am Fasten ist, so in dieser Zeit vor Ostern, so auf Alkohol verzichtet oder auf Schokolade verzichtet oder auf Schimpfworte verzichtet oder auf Fluchen verzichtet. Na, wenn wir so etwas mal probieren, dann merken wir, es ist nicht einfach, oder? So, der Baum des Lebens würde für Adam und Eva eine ständige Versuchung sein. Zärteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und Gott weiß um die Versuchbarkeit, darum will er sie nicht dieser Gefahr aussetzen. Sie könnten dann ja sonst die Trennung mit Gott fest zementieren. Das ist Bewahrung Gottes. Bewahrung Gottes, dass Gott immer eine Tür offen hält. Ganz wunderbar. Aber es ist auch so, dass Bewahrung auch wehtun kann. Das hat etwas damit zu tun, dass wir oftmals vielleicht gar nicht einsehen, warum Gott so oder so mit uns handelt. Zum anderen, und das ist auch wichtig, das sind auch diese beiden Engel, die Rückkehr in Gottes Herrlichkeit geschieht nur durch das Gericht. Die Rückkehr in Gottes Herrlichkeit geschieht nur durch das Gericht, durch das Schwert. Warum? Weil Sünde gesühnt werden muss. Gott ist heilig, er kann nicht einfach so über die Sünde von Adam und Eva hinweggucken und sagen, komm, kein Problem, da wächst mal irgendwann Gras drüber, dann pflanzen wir noch ein paar Tulpen dahin, dann ist alles in Ordnung. Das kann Gott nicht, er kann auch nicht einfach so über deine persönliche Sünde hinwegsehen. Der Mensch, der den Opfertod von Jesus Christus für sich persönlich annimmt, gibt Folgendes zu verstehen. Ich habe diese Strafe verdient. Ich. Das ist Gottes gerechtes Urteil über mein Leben. Der Sünde Sold ist tot. Jesus ist für mich durch dieses Schwert, durch dieses Gericht gegangen, damit ich zurück in die Herrlichkeit Gottes gelangen kann. Der Weg zum Vaterherz ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. Ich kann in die Gegenwart Gottes kommen. Also halten wir doch einmal fest, Folgendes, nur mal so zwischendrin, bevor die nächste halbe Stunde kommt. Gott schafft Raum oder Gott schafft für uns Raum durch seine Gebote, durch sein Wort, einen Raum zum Leben. Das sind die Gebote Gottes, sie sind ein Raum zum Leben. Dieser Raum hat Grenzen. Diese Grenzen sollen uns bewahren und beschützen, denn Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Jetzt kommt noch ein dritter Gedanke. Jetzt sind die beiden aus dem Paradies draußen, sie sind vertrieben worden und jetzt kommt Gottes Treue und Fürsorge. Das ist der dritte Punkt. Gottes Treue und Fürsorge schafft Gemeinschaft. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott macht also Adam und Eva aus Tierfellen Kleidung. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten der Adam und seine hübsche Eva im Garten Eden vollkommen nackt. Doch durch die Sünde ist etwas Gravierendes passiert, und zwar in ihrem Herzen. In 1. Mose 3, 8 bis 10 lesen wir, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten, und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wieso schämte sich Adam plötzlich, dass er nackt war? Woher kam denn seine Scham? Wieso versteckten sich Adam und Eva vor Gott? Sie waren sich auf einmal ihrer eigenen inneren Blöße bewusst, die durch den Verlust des reinen Herzens entstanden war. Das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl. Ja? Wie oft versuchen wir Menschen irgendwie ein reines Leben zu führen? Dann kommen da doofe Gedanken in unserem Herzen, ihr wisst das alles selber. Und ich erlebe das ganz oft auch in meinen therapeutischen Gesprächen, dass Menschen, die mit ihrer Seele, mit ihrem Inneren nicht zurechtkommen, oftmals das Ganze veräußerlichen, und zwar in der Weise, dass ich quasi vom Fußboden ihrer Wohnung essen könnte. Wenn ich schon nicht im Herzen mich wohlfühle, dann muss doch außen, nach außen hin alles gut sein, alles schön sein, alles geordnet sein, alles sauber sein. Das ist der Drang in uns Menschen nach Reinheit, nach Unversehrtheit. Und da stehen sie jetzt, Adam und Eva, und ihre selbstgebastelten Schürze aus Feigenblättern waren der verkrampfte Versuch einer Notlösung für diese Katastrophe zu finden. War schon zu lachen, ne? Aber wenn es nicht so traurig wäre, oder? Übrigens wisst ihr, eine menschliche Notlösung ist oft nur der erbärmliche Versuch, etwas zu verbergen. Eine menschliche Notlösung ist oft nur der erbärmliche Versuch, etwas zu verbergen. Es ist der Versuch, die Schuld und das schlechte Gewissen zu verbergen. Das ist das, was man Täuschung oder Selbsttäuschung nennt. Und da kommt Gott und macht Adam und Eva Kleidung aus Tierfellen. Und diese Handlung symbolisiert zunächst einmal die Absicht Gottes, die Gemeinschaft mit den Menschen wiederherzustellen. Gott will die durch die Sünde im Menschen entstandene Blöße wieder bekleiden. Er will den durch die Sünde entstellten Menschen wiederherstellen. Die Kleidung symbolisiert das. Aber die Symbolik geht natürlich noch viel tiefer. Versöhnung geschieht nur durch das vergossene Blut eines reinen Opfers. So lesen wir das, ne, im ganzen Alten Testament. Weil das Ergebnis der Sünde immer der Tod ist. Und die ganze Bibel redet von einem inneren theologischen Begriff, das ist die Stellvertretung. Die Stellvertretung. Ein Opfertier vergießt sein Blut stellvertretend für den schuldigen Menschen oder für das ganze Volk. Und dieses reine Opfertier ist wiederum ja nur ein Schatten, ein Hinweis auf das eine wirkliche Opfer, das die Sünde der ganzen Menschheit getragen hat. Schaut hin, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus, der am Kreuz für deine Schuld bezahlte. Am Kreuz, da hängt mein Schuldschein, da steht eine Menge Zeug drauf. Und das Interessante ist, an diesem Schuldschein, wo unten drunter steht bezahlt, da steht ja nicht nur meine vergangene Schuld, sondern da steht auch all das, was ich Gott bewahre, vielleicht noch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch alles anstellen werde. Und trotzdem liebt er mich. In 3. Mose 17, 11 lesen wir, denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Oder Paulus sagt in Epheser 1, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wie geht's weiter? Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein Also den müsst ihr lernen, den Vers. Ne? Also den müsst ihr lernen. Macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Also wollt mal eure Bibelkenntnis testen. Das alles sind Worte des Lebens, Worte, die zu Herzen gehen. Gott hat ein Tier geopfert, um für Adam und Eva Kleidung herzustellen. Und dieses Tier hat Blut vergossen. Die Sünde von Adam und Eva wurde so vorausblickend auf den Opfertod von Jesus gesühnt. Und warum? Weil Gott einfach mit Adam und Eva Gemeinschaft haben wollte. Ein kleines Kind fragte mal die Sonntagsschullehrerin, sag mal, warum hat Jesus das alles getan? Die Sonntagsschullehrerin sagte zu dem kleinen Kind, weißt du, er hat es getan, weil es dich nur einmal gibt. Versteht ihr die Dimension des Opfers von Jesus am Kreuz, weil es dich nur einmal gibt? Wir haben das früher oft gesungen, ne? Sieht keiner aus wie du, hat keiner so Augen wie du. Ja, wir sind einzigartig, das ist der Clou. Aber das ist die Wahrheit, es gibt dich nur einmal. Darum hat Jesus das getan. Das ist die Treue Gottes. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Fragen wir also ganz am Schluss, was können wir aus dem Ganzen denn lernen? Auch wir treffen falsche Entscheidungen in unserem Leben. Jede Entscheidung trägt in sich seine dazugehörige Konsequenz. Das ist so. Auch wir lehnen uns gegen Gott auf und sind untreu. Aber Gott bleibt treu. Das Erlösungswerk von Jesus reicht aus. Voll und ganz. Braucht kein Tamtam da drumherum und irgendwie Gesetzeswerk oder so. Es reicht vollkommen aus. Es gibt meines Erachtens nicht nur den einen Segensweg, die eine Berufung im Leben eines Menschen, im Leben eines Christen. Ich weiß, dass manche Christen anders denken, aber lasst mich mal erzählen. Wenn es tatsächlich nur einen einzigen Segensweg im Leben eines Menschen gibt, dann hätte die Geschichte der Menschheit am Eingang zum Garten Eden aufgehört. Viele Christen glauben, dass sie durch ihre Untreue den Segensweg, den einen Segensweg Gottes endgültig verlassen haben. Sie glauben, dass sie erst dann wieder gesegnet werden können, wenn sie genau zu dem Punkt des Verlassens zurückkehren. Kennt ihr diese Gedanken? Da ist ja auch was dran, ne? Ist ja auch okay. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wer kennt schon genau die vielen Punkte seiner Untreue? Wer kennt schon genau die vielen Punkte seiner Untreue? Kennst du alle Abzweigungen und Nebenstrecken, die du auf deinem Weg mit Jesus gegangen bist? Selbst der Heilige Geist zeigt uns nicht alles auf einmal und das hat doch auch einen guten Grund. Wir könnten es gar nicht verkraften. Wir könnten es gar nicht verkraften. Gott aber kann, nach einem Sprichwort von Paul Claudel, wie geht's weiter? Gott aber kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Ist das nicht gut? Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Das hat Jesus getan. Das ist mein Glaube. Das ist mein zutiefst sitzender Glaube, dass Gott das kann. Ich habe auch so viele Umwege in meinem Leben geschlagen, so viele Kurven und Haken, wie so ein Hase durch die Gegend rennt. Und Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Adam und Eva können doch nicht einfach zum Garten Eden zurückkehren. Sie können nicht zum Ort ihrer Sünde zurückkehren. Das geht nicht. Die Tür ist doch versperrt. Sie können ihre Sünde nicht ungeschehen machen lassen. Was geschehen ist, ist geschehen. So ist es eben. Dennoch geht ihr Weg mit Gott weiter, nachdem für ihre Sünde Sühnung geschehen ist. Der Weg Gottes ist immer ein Weg der Begnadigung. Der Weg Gottes mit dir ist immer ein Weg der Begnadigung. Die Geschichte mit der Menschheit geht weiter. Da werden Männer Gottes geboren, Abraham, Mose, David. Und irgendwann wird ein Nachkomme von Adam und Eva dem Teufel seinen Kopf zertreten. Dieser Nachkomme ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieser Jesus ist doch nicht gekommen, um eine neue Religion zu erschaffen. Dieser Jesus ist gekommen, damit Menschen durch die Wahrheit des Evangeliums frei werden von der Macht der Sünde und dem Verderben und der Religiosität. Gott ist treu, auch wenn du untreu bist. Also, was macht Gott? Er führt dich weiter. Er bringt dich wieder auf den richtigen Weg. Sein Weg mit uns geht weiter. Auch mit eurer Gemeinde geht Gottes Weg immer weiter. Boah, wenn ich mir so vorstelle, wie vielleicht die Gemeinde Zellhausen, es sei denn, der Herr kommt bald wieder, vielleicht in 20 Jahren aussehen wird. Ja, wofür ihr dankbar sein werdet in 10 oder 20 Jahren, was da alles noch geschieht, weil die Welt braucht Gemeinde Jesu. Die Welt braucht Gemeinde Jesu. Also immer kannst du neu anfangen, das ist Gnade und das zeigt das Leben von Adam und Eva. Da war eine ganz tiefe Bewahrung, nicht wahr? Hätten sie vom Baum des Lebens gegessen im Zustand der Sünde, dann wären sie in der Hölle. Jetzt ist aber der Weg zum Baum des Lebens frei. In Jesus Christus, der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen ins Allerheiligste treten. Gott sei Dank, nicht wahr? Ich wünsche euch den Segen des allmächtigen Gottes. Amen.